Willkommen zu meinem Vortrag, der sich da nennt die Gebhardt Computer GmbH und Co. KG, ein Nerd-Startup von 1984. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Bevor ich in die Materie einsteige, möchte ich noch kurz vorschicken, dass ich ein Fan von seltenen alten Rechnern bin. Je obskurer, desto lieber sind sie mir. Und natürlich sind mir am liebsten die Modelle, über die im Internet noch nicht viel steht oder zumindest nicht auf Englisch, weil dann kann ich nämlich einen Blog-Eintrag in meinem Blog darüber schreiben. Allerdings musste ich noch nie so tief in die Materie einsteigen wie für diesen Rechnern, weil es gibt verschiedene Gründe dafür. Einer der Gründe ist, dass nur 300 Geräte überhaupt gebaut wurden und im Wesentlichen auch nur in Deutschland verkauft wurden, dass die Herstellerfirma nur sehr wenig Werbung gemacht hat und fast kein Marketing. Also die, ich denke mal, die überwiegende Zahl von Ihnen hat man vom Gebhardt noch nie gehört. Und aber auch, dass die Computerzeitschriften vielleicht im Gegensatz zu heute kaum darüber berichtet haben. Sie haben lieber ihre eigenen, zum Teil ähnliche Projekte auf den Markt gebracht. Und der Hersteller hat nur 2 Jahre existiert und war dann vom Markt verschwunden. Was ich deshalb machen musste, jenseits von Dr. Google kontaktieren, war, ich habe jemanden gefunden, der einen Wikipedia-Seitenentwurf zu Gebhardt hatte. Ich habe das Gewerbeverzeichnis abgefragt, ich habe einige der Firmengründer gefunden, ich habe den ehemaligen Geschäftsführer telefonisch interviewt und diesen mit Hilfe der alten Kundenkartei, die er noch hatte, hat er 90 ehemalige Kunden per Brief angeschrieben, ob wir nicht so ein Gerät ausleihen können. Von den 90 kamen dann 54 wieder zurück und ich habe dann 5 oder 6 Kontakte bekommen. Scans von Handbüchern, Preislisten, Newslettern wurden geschickt oder selber gemacht. Ich habe einen Gebhardt konspirativ an eine Urlaubsdestination übergeben bekommen. Ich habe Bootdisks ausgeliehen und so weiter und so fort. Deshalb mein neues Berufsbild, Retro-Computer-Zielfahnder. Aber steigen wir mal ein bisschen in die Materie ein. Was ist denn der historische Kontext, als der erste Gebhardt gebaut wurde? Seit 1983 im Massenmarkt gibt es im Wesentlichen 8-Bit-Computer, C64, Atari 400, Atari 800. Es ist klar, das nächste große Ding auch im Massenmarkt für den Heimbenutzer sind 16-Bit-Maschinen, aber für den Massenmarkt gibt es in Deutschland noch nichts in der Richtung zu kaufen. Es gibt im Profimarkt einige Geräte, zum Beispiel den HP 9816, der allerdings hier auch so um die 14.000 Mark kostet. Es gibt den Tandy TS80 Modell 16 für 17.500 Mark und dann mehr Business-Computer für 25.000 Mark. Aber es gibt eben nichts für den Massenmarkt. In den USA gibt es für die Hobbyisten zumindest einen Platinencomputer mit dem Motorola 68000, den DTAC Grounded, der mit den damals möglichen maximal 12 MHz getaktet ist und auch mit SRAM, um die Geschwindigkeit überhaupt rüberzukriegen. Und um das Ganze zu pushen, gibt DTA Grounded auch einen Newsletter gleichen Namens heraus, der die Kundschaft und sozusagen die Community über Entwicklungen der Firma informiert, aber auch über alles Mögliche, was da am Rand passiert. In dieser Situation wird eine Computerfirma gegründet von einer Gruppe von Freunden, die auf der Idee basiert, dass man einen Rechner entwickeln will, den sie selber gerne haben würden. Und die Annahme ist, wie so häufig bei Startups, wenn wir solche Rechner haben wollen, dann gibt es bestimmt auch andere Leute, die so einen Rechner haben wollen. Das ist unsere Zielgruppe. Und dann werden eine Serie von Requirements aufgestellt. Man will eine Motorola 68000 TPU haben. Man will ein modular aufgebautes Gerät haben. Und modular heißt hier wirklich modular, nicht nur, sagen wir mal im Sinne eines Apple II, ein Motherboard mit ein paar Steckplätzen, sondern alle Komponenten sind auf einzelnen Steckkarten vorhanden und über eine Backplane wird das Ganze wie bei den früheren Hobbycomputern verbunden. Außerdem soll das Gerät zunächst an den Apple II angeschlossen werden. Zum einen, weil die Freunde aus der Apple II Community kommen, weil aber ein solcher Ansatz auch den Vorteil bietet, dass man zunächst kein eigenes User Interface, keine Grafikkarte, keine Massenspeicher-Hardware entwickeln muss. Man benutzt einfach den Apple II für diesen Zweck, was das minimale Produkt deutlich billiger macht und Entwicklungszeit auch erstmal auf die Kernkomponenten beschränkt. Deshalb wird im August 1984 die Gebhardt Computer GmbH und Co. KG in Oldenburg gegründet von drei initialen Gründern, zu denen später noch zwei weitere hinzukommen. Und im selben Sinne wie TETAG Grounded bringt auch Gebhardt einen Newsletter raus, um die Community vorzubereiten, um die Konkurrenz zu dissen. Die sogenannten 68.000 News, später Gebhardt News, auf Papier. Es wird über die Gebhardt-Entwicklung informiert. Es wird über die Konkurrenz hergezogen. Damals kam 1984 kam dann der Apple Macintosh raus. Und es wurde jeder mögliche Fehler wurde gnadenlos offengelegt. Es gab aber auch Hilfestellungen zu verschiedenen Themen in diesem Bereich. Der Newsletter auf Papier wurde kostenlos verschickt von Oktober 83 bis März 86. Es gab insgesamt 12 Ausgaben mit meistens 12 Seiten in einer Auflage von jeweils 500 Exemplaren. Man konnte sich kostenlos für diesen Newsletter registrieren und bekam den dann einfach kostenlos zugeschickt. Die Firma wurde dadurch finanziert, dass zum einen jeder Gesellschafter Geld aufbringen musste, damals 40.000 Mark, und der Rest wurde von einem Investor aufgebracht, der ein hoffnungsvolles Startup gesucht hat. Auch der Investor bzw. dessen Broker wurde auf Gebhardt über den Newsletter aufmerksam und hat dann das Restgeld eingebracht. Insgesamt wurden in der ersten Runde 410.000 D-Mark zur Finanzierung beigetragen und dann gab es noch eine abschließende Finanzierungsrunde 86 mit weiteren 180.000 D-Mark. Ganz andere Summen, als wir das von den großen Startups untergegangen sind, in Amerika gewohnt sind. Aber es war auch 84 in dieser Zwischenzeit. Was marketingmäßig gemacht wurde, nun, es wurden im Wesentlichen die Apple-Kontakte benutzt. Der Newsletter wird großzügig im Bereich des Auge verteilt, des Apple User Group Europe. Im Auge-Magazin 884 erscheint sogar ein Artikel über den Gebhardt. Und im Newsletter kann man auch sich kostenlos eine Option auf einen Rechner der ersten Auflage geben lassen. 30 Optionen werden angemeldet und von denen werden auch dann wirklich drei Viertel von denen bestellen dann auch wirklich einen Rechner. Der Auge ist zumindest damals in Regionalgruppen unterteilt gewesen und in viele dieser Gruppen wurde ein Rechner verkauft. Dadurch gab es immer jemand in der Nähe, der so einen Rechner hatte und begeistert davon berichten konnte. Es gab auch eine 10%ige Vermittlungsprovision, sodass das Gerät im Wesentlichen durch Mundpropaganda in der Community verkauft wurde. Es gab zwar auch einen Stand auf der Hannover Messe 86 und auf der Orgatechnik 86. Es werden auch Kleinanzeigen geschaltet in MC und Co. Aber es ist natürlich eine kleine Anzeige unter vielen kleinen Anzeigen damals in den Heften. Von sich aus berichten die gängigen Zeitschriften kaum über den Gebhardt. Warum sollten sie auch? Er ist kaum verbreitet. Lieber werden die eigenen Projekte beschrieben, die CT-Rechner, die MC-Rechner, die dann damals rauskommen. Gut, also die erste Phase, wir entwickeln einen Rechner, der an Apple II angeschlossen werden kann. Das heißt, das ist ein Subsystem für einen Apple II-Rechner. Wie sieht so ein System aus? Ohne Gehäuse. Wir haben hier hinten die Backplane, in die die Karten eingesteckt sind. Es gibt eine Terminator-Karte, damit die Signale auch schön ankommen. Es gibt eine CPU-Karte, eine Boot-ROM- und Interface-Karte, die über ein Kabel dann mit der Apple II-Karte verbunden ist und eine RAM-Karte. Und das ist das ganze System am Anfang. Es gibt auch ein Handbuch dazu und der angestrebte Preis ist 2000 D-Mark. Das heißt, sämtliche I.O.-Aufgaben werden von dem Apple II, später kann es auch ein C64 sein, übernommen. Die Diskettenlaufwerk zum Beispiel, der Bildschirm wird vom Apple II benutzt. Der Bus, der benutzt wird, ist ECB-Bus ähnlich, also physisch sieht er ähnlich aus, 96 Pins in drei Reihen, aber natürlich proprietär belegt. Wäre auch noch schöner, wenn man irgendwas Standardmäßiges verwenden würde. Es ist im Wesentlichen ein Datenbus von 68.000, das heißt, es ist ein 16-Bit-Datenbus. Und die CPU-Karte, die also entwickelt wird, ist ein Motorola 68.000 mit 10 MHz. Und es gibt noch einen Reset-Taster. Das war dann auch das fast gesamte User-Interface aus dem Einschalter. Es gibt verschiedene RAM-Karten. Die kleinste damals zur Verfügung stehende war 128 KB. DRAM. Und die ersten Newsletter sagen, okay, das erste Gerät soll für unter 2000 Mark verkauft werden. Der Preis wird allerdings erst ein paar Monate später, im Oktober 84, erreicht. Davor kostet er etwas über 2000 D-Mark. Irgendwann, relativ bald nach den ersten Karten, wird dann auch ein Gehäuse, ein Netzteil entwickelt. Man nimmt ein Third-Party 19 Zoll Blechgehäuse mit Platz für die Platinen hinten, für ein Netzteil vorne und für eventuell Laufwerke. Man sieht schon an diesem Rechner, der hat keine Laufwerke, da ist keine Aussparung. Es gibt einen Einschalter, die Rückseite ist offen. Es gibt dann noch einen Lautsprecher und verschiedene Arten von Netzteilen, die man reinmachen kann. Also ganz typischerweise sieht ein Gepard von hinten so aus. In der zweiten Phase wird man dann den Apple II los. Man hat die Komponenten entwickelt, die es zu einem autonomen Rechner machen. Es wird immer zwei Versionen geben, eine Textversion und eine Grafikversion. In der Textversion sind die Platinen in einem Gehäuse. Man kann eine Tastatur dazu kaufen, eine serielle Tastatur, eventuell Diskettenlaufwerke und ein einfacher Component schwarz-grün Monitor. So ein Textsystem gibt es ab 5.800 Mark. Sämtliche Hardware ist im Gehäuse vorhanden. Das heißt, man bekommt eine CPU-Karte und eine RAM-Karte, eine Bootraum-Karte, wie in einem Subsystem vorher auch. Dazu kommt dann noch eine Floppy-Controller-Karte, die bis zu 4,5 Zoll Laufwerke oder 5/4 Zoll Laufwerke unterstützt. Man versucht immer, die Komponenten auf maximale Geschwindigkeit zu trimmen und ist ganz stolz, dann ein Laufwerk von Sony zu benutzen, das eine besonders hohe Transferrate für die damalige Zeit hat. Hat eine Multifunktionskarte, die eine Echtzeituhr bietet, das Tastaturinterface, Joysticks, wobei ich nicht glaube, dass die groß benutzt werden, und noch DAAD-Wandler, die zum Teil auch Sound machen können. Für die Ausgabe ist eine 80-Zeichen-Karte vorgesehen und eben noch die Tastatur. Das ist die Textversion. Werden wir gleich sehen, was man damit überhaupt machen kann. Kommen wir vorher noch zur Grafikversion, die dann schon so ab 10.000 Mark beginnt am Anfang. Sind die gleichen Komponenten von außen vorhanden. Eventuell ist der Monitor noch im Preis enthalten. Aber was hinten noch dabei ist, ist außer mindestens einem Megabyte RAM, dann typischerweise noch eine Parallel-Serial-Interface-Karte mit Centronics und seriellen Schnittstellen und aber auch eine Grafikkarte in der 10.000 Euro D-Mark Version. Die kleinste Stufe der Grafikkarte mit 640x400 Pixeln aus zwei Farben. Die Grafikkarte ist allerdings ein ganz besonderes Konzept. Sie ist nämlich modular. Und sie besteht aus mindestens zwei Karten. Einmal einer Videokarte, die das Grafiksubsystem mit dem Gepard verbindet und die auch die Ausgabesignale für ein analoges RGB-Signal und für das monochrome Composite, ich verwechsel immer Component und Composite, das ist ein Composite-Signal, abgibt. Darüber hinaus ist aber an diese Karte noch 1 bis 8 GDC-Karten verbunden, die allerdings nicht im Gepard stecken, sondern die auf der Videokarte draufgesteckt sind über einen eigenen Tochterbus. Das heißt, nachdem die Videokarte im Gepard-Bus drinsteckt und der Rest ist sandwichartig draufgebaut. Und was hat jetzt mit dieser GTC-Karte auf sich? Jede GTC-Karte besteht aus einem Grafikprozessor NEC 7220 und 128 Kilobyte Videoram. Und dieser Prozessor ist was ganz Besonderes, ist im Wesentlichen der erste GPU-Chip. Er kann selbstständig Linien ziehen, Kreise ziehen, er kann mit anderen NEC-Prozessoren zusammen die Videoinformationen verwalten. Er ist der erste Prozessor, der ein bisschen sowas GPU-mäßiges liefert. Es ist in einem weiten Rahmen konfigurierbar. Und es ist nicht möglich, hier alle Auflösungen, Farben und Bildschirmseiten anzugeben, die über der Anzahl der verschiedenen Karten konfigurierbar sind. Wenn man nur eine GDC-Karte hat, dann hat man schon diese Möglichkeiten hier zum Beispiel. Mit einer GDC-Karte kann man 280 x 210 Pixeln darstellen. Wenn man 8-Bit-Farbe haben will, mit 8 Karten dann schon 928x700 mit N Bildschirmseiten und ganz vielen Farben. Also ein ziemlich professionelles Bildschirmsystem. Diese Lösung ist recht ungewöhnlich. Sie stellt eine verteilte, erweiterbare Grafikarchitektur dar, hat allerdings nur einen kleinen Nachteil, sie ist extrem teuer. Also ich habe zu Hause eine 3-GDC-Kartenlösung und die kostet original am Anfang mehr als damals ein kompletter Atari ST. Ja, sehr hübsch, aber auch sehr teuer. Ich habe mal geguckt, welche Rechner noch mit diesem GPU-Chip vorhanden sind. Ich habe nur einen Rechner gesehen, der wenigstens 2 von diesen Chips verwendet, der NEC PC 98000 Serie. Darüber hinaus haben alle anderen Rechner im Wesentlichen halt einen von diesen Chips drin und machen damit ihre Grafik von der Grafikoption für den DEC Rainbow 100 über die Epson QX bis hin zu DDR-Rechnern. Dass der 7220 relativ wichtig ist, sieht man nicht nur daran, dass es davon eine DDR-Kopie gibt, sondern auch eine lizenzierte Kopie von Intel. Also wahrscheinlich gibt es die DDR-Kopie mehr von dem Intel-Chip, aber funktionell sind es die gleichen Chips. Natürlich gibt es, ist ein modulares System, noch viel mehr Hardware für das System. Es gibt später eine CPU-Karte mit 68010 und CPU-Karten mit 68020, die zumindest angekündigt werden, aber erst später erscheinen. Wir kommen zu der Karte gleich nochmal dazu. Es gibt eine Karte mit SRAM und EEPROM-Sockeln, es gibt Festplattencontroller, serielle Karten, MIDI-Interface, 80-Kanal, Input-Output-Karte, eine Mauskarte und ADDR-Wandler. Man kann über den Gepard nicht reden, wenn man auch nicht dessen Software erwähnt, und man kann über die Software nicht reden, wenn man nicht das zentrale Programm erwähnt, um das der Rechner gestrickt ist softwaremäßig, nämlich das Modular 2. Dem Zeitgeschmack und natürlich auch Apple folgend sollte das Betriebssystem in Modular 2 geschrieben werden. Und das Modular 2 wurde dann auch, was für andere Heimcomputer damals das Basic war. Es war die Sprache, in der man seine Skripte schreiben konnte, die Sprache, die zu allen Hardwaren verbunden hat. Und zu diesem Zwecke wurde ein eigener Modular 2 Compiler geschrieben, von jemandem, der von Compilerbau eigenen Angaben zufolge nicht sehr viel Ahnung hatte, direkt in Assembler. Der hat dann dafür eine Lizenzzahlung pro Gepard von 22 D-Mark 50 bekommen. Wurde erst auf dem Apple II in 68000 Code cross entwickelt und als dann entweder endlich genug Entwicklungskarten zur Verfügung standen, wurde er auf den Gepard portiert und dann am Schluss komplett auf dem Gepard weiterentwickelt. Das Modular 2 war damals von der Kompiliergeschwindigkeit wahrscheinlich der weltschnellste Modular 2 Compiler. Der Autor sagt aber selbst, die Codequalität war jetzt nicht besonders gut. Er hat das schnell kompiliert, aber was rauskam, ist schon gut gelaufen, aber naja. Allerdings, wenn man es natürlich gegenüber den populären Rechnern der damaligen Zeit vergleicht, natürlich unfairer vergleichen, 8-Bit-Rechner mit dem 16-Bit-Rechner zu vergleichen, dann war es natürlich ein Geschwindigkeitssprung, mit dem man schon auf Kundenfang gehen konnte. Also simple Integer-Zuweisung war dann 1300 Millisekunden lang und auf dem Gepard dann eben nur noch 10 Millisekunden. Also war schon von der Kundensicht, vom Programm her natürlich wesentlich schneller. Was auch die Benutzer damals gut fanden, war der Umfang des Modular 2, war im Wesentlichen ein vollständiges Modular 2. Und es war dann auch die Basis, auf dem nachher das Megamax Modular 2 für den Atari ST geschrieben wurde. Der wurde damals von Thomas Tempelmann portiert und von Application Systems Heidelberg später vertrieben. Betriebssystemmäßig, man hat ja ein Modular 2 entwickelt, um das Betriebssystem zu schreiben, hat man das eigene Betriebssystem gemacht in Modular 2 und das GDOS genannt. Das ist allerdings nicht, wie man es sich heute vorstellt, ganz toll und kann ganz viel, sondern es ist eine Monotasking, Mono-User, flaches Dateisystem, Betriebssystem. Hat keine GUI und keine Shell. Mit was der Rechner hochkommt, ist im Wesentlichen ein Klon von der Benutzeroberfläche vom UTST-Pascal, das ist ein Schreibfehler, auf dem Apple II. man hat eine Zeile, man kann einen Editor aufrufen, man kann einen Compiler aufrufen und mit jeder Taste hat man einen Befehl zur Verfügung und das war es dann auch. Deswegen wurden dann später auch andere Betriebssysteme portiert. Also gerüchteweise gab es einen CPM 68K für den Rechner für über 1200 D-Mark. Allerdings kenne ich jetzt nicht wirklich jemanden, der es wirklich eingesetzt hat. Also es gab es wohl, aber es hat wohl niemand gekauft. GDOS wurde auch später weiterentwickelt. Am Ende hieß es dann irgendwie OS Science. Und OS Science hieß es vermutlich, weil die Namensähnlichkeit zu OS 9 da war, weil OS 9 gab es dann wirklich für den Rechner irgendwann. Ein Unix-ähnliches Betriebssystem, das von ST zum Beispiel existierte und für andere Computer. Es war ab Ende 86 verfügbar, kostete auch so 700, 800 D-Mark, aber hatte eine kleine, sehr aktive Community samt Newsletter, wo dann der Gebhardt auch, weil er einer der ersten Rechner war, auf denen OS 9 auf dem 8000 zur Verfügung stand, ganz gut unterstützt wurde. Es gab noch ein paar lustige Portierungsversuche. Jemand wollte PC-DOS und GEM auf den Rechner portieren, aber das ging nie über die Ankündigung hinaus. Es ist wahrscheinlich nichts geworden. Und man wollte auch solche Sachen wie EUML Elan auf den Rechner portieren, ist aber wohl auch kein Produkt geworden. Ansonsten gab es an Software nicht wirklich viel. Der Rechner war im Wesentlichen für Leute gedacht, die selber programmiert haben. Es gab eine sogenannte Desktop-Disk mit einem WordStar-mäßigen Editor und einer Tabellenkalkulation. Es gab ein Terminal-Programm. Es gab ein Layout-Programm für Platinen. Das war da auch das Programm, das Gebhardt selber eingesetzt hat, um seine Platinen zu designen. War aber gar nicht schlecht. Solche Exoten wie Hitachi 6303 Entwicklungssysteme und natürlich alles Mögliche an Demo-Programmen, Utilities und Treibern. Man bekam sogar den Source-Code fürs Betriebssystem und für einige der Programme, wenn man das wollte. Die Einsatzgebiete für den Computer waren, was ich bezeichnen würde, als Workstations für den Heimanwender. Keine professionellen Workstations, aber für jemand, der ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis haben wollte und eine sehr gute Performance haben wollte, aber nicht den Preis zahlen wollte von einem Profisystem. Das waren nur die typischen, denke ich, die typische Marktgruppe, die Early Adapters. Leute, die ihr CAD-System selber programmiert haben wollten. Es gab sogar jemanden, der MIDI auf dem Rechner gemacht hat und auch wirklich Musik geschrieben hat, algorithmisch. Es wurde sogar in der Forschung eingesetzt, in einem Prüfstand für Ionentriebwerke an der Uni Gießen. Und dazu gibt es auch ein kurzes YouTube-Video. Können wir den Ton kriegen? Ups. Irgendwas will er nicht mehr. Ich glaube, der Stecker, der ist so ein bisschen. Probieren wir es nochmal, ganz vorsichtig. Ich glaube, der schaltet automatisch um. So, probieren wir das nochmal. Haben wir keinen Ton? Na gut.
Deutschland simuliert diese große gelbe Vakuumkammer, das All. Unter der Kammer überwacht ein Computerkontrollsystem die Leistung eines sich im Test befindlichen Triebwerks. Vor dem Testen im All sind viele hundert Arbeitsstunden.
Nur eine Minute lang.
Dies ist ein Ionentriebwerk. An der Universität Gießen in Deutschland simuliert diese große gelbe Vakuumkammer das All. Unter der Kammer überwacht ein Computerkontrollsystem die Leistung eines sich im Test befindlichen Triebwerks.
Vor dem Testen im All sind viele hundert Arbeitsstunden in dieser Einrichtung notwendig, um sicherzustellen, dass die Einheit zuverlässig und sicher ist und dass sie keine anderen Experimente an Bord von Eureka destabilisiert. In dem Triebwerk selbst wird ein Gas ionisiert und das positive Ion von einem elektrischen Feld beschleunigt. Der resultierende blaue Strahl oder das Abgas ist neutralisiert, um ein Aufladen des Raumschiffs zu vermeiden. Die erzielten Geschwindigkeiten liegen etwa 10-mal so hoch wie bei den gegenwärtigen chemischen Triebwerken. Dieser Triebwerkprototyp wird etwa 2000 Stunden unter verschiedenen Schubkrafthöhen laufen.
Gut. So. Also ein Beweisfoto inklusive Gepard-Aufkleber. Allerdings, jetzt kommen wir zum Niedergang, gab es ein kleines Problem. Bis 1985 hatte Gepard etwa 70% private und 30% professionelle Kunden. Und im Herbst 1985 kommt dann der Atari ST raus zu einem konkurrenzlosen Preis. Nicht nur konkurrenzlos für Firmen wie Gepard, sondern auch konkurrenzlos für große professionelle Firmen. Also man bekommt für etwa 3000 D-Mark einen kompletten Rechner, 68.000 basiert, inklusive Floppy, Monitor, Maus und GUI. Das heißt, das Privatkundengeschäft fällt im Wesentlichen komplett weg. Und Gepard hat auf diese Entwicklung keine Antwort mehr, befindet sich noch nicht ganz aus der Entwicklungsphase raus und muss 86 wegen Überschuldung Insolvenz anmelden. Das ist allerdings noch nicht ganz das Ende. Es gibt immer noch Leute, die hoffen, doch noch einen Markt zu finden oder zumindest die bestehenden Kunden weiter zu bedienen. Einer der Gründe, Hermann Spille, gründet HS Computer, um das Gepard-Geschäft weiterzuführen und entwickelt dann die 68.000-Karte weiter, entwickelt eine Z80-Karte, einen EEPROM-Brenner. Und es gibt dann noch andere Leute, die versuchen, ein Geschäft zu machen in der Richtung. Es gibt die Ports von OS9, die Versuche von dem PC-DOS-Port und von dem EUMEL-Port. GDOS wird leicht weiterentwickelt von Thomas Tempelmann und GDOS 2.0 wird dann weiterentwickelt. Und einige der anderen Gründer designen sogar eine Atari ST-Grafikkarte, eine Grafikkarte, in den Gepard reingesteckt wird und den Atari ST-Monochrom-Monitor benutzen kann. Aber auch HS Computer wird 2009 liquidiert. Das ist so eigentlich das Ende, bis ich dann letztens entdeckt habe, okay, dieser 68.020 Gepard ist eigentlich gar nicht so uninteressant, weil, soweit ich das feststellen kann, er der billigste 32-Bit-Rechner auf dem deutschen Markt war, bis zum Erscheinen vom Atari TT und dem Amiga 3000. Also, wenn man sich hier anguckt, der erste Preis für den 68020 Gepard waren 6000 D-Mark und erst ein paar Jahre später gab es dann mit dem Amiga 3000 einen Rechner, der deutlich billiger war und auch deutlich besser war natürlich. Es gab zwei Varianten von einem 32-Bit-Rechner. Einmal die Variante im April 87 mit 12,5 MHz, die onboard 128 Kilobyte SRAM hatte, damit es eben wenigstens ein bisschen RAM gab, das die Verbindung zum Prozessor 32-Bit unterstützen konnte. Das Problem war ja, dass der Gepard-Bus immer nur noch 16-Bit breit war und dass das RAM als Karten in diesem Bus hing. Aber es gab dann im Dezember 87 auch eine Variante mit nicht nur 16,5 MHz, sondern auch mit einem eigenen RAM-Slot auf der CPU-Karte, wo dann eine 32-Bit-Fast-RAM-Karte sozusagen aufgesteckt werden konnte, um dann die schnelle Verbindung zwischen CPU und RAM hatte. Und für beide Karten waren 68881 Sockel drin und man konnte die Chips dann einfach reinstecken. Das sind natürlich die Floating-Point-Prozessoren für den 68020. Wie wirkte Gepard historisch nach? Falls jemand das Spiel Bolo auf dem ST kennt, das wurde auf dem Gepard entwickelt, weil Thomas Tempelmann neben Meinolf Schneider, neben Thomas Tempelmann und Volker Ritzhaupt Gründer oder Mitarbeiter von Gepard waren und Volker Ritzhaupts Application Systems Heidelberg später nicht nur Bolo und Megamox Modular 2 vertrieb, sondern viele bekannte ST-Programme. Wie gesagt, das Gepard Modular 2 wurde später das Megamax Modular 2 Und der Monitor des Gepard wurde der Tempelmon. Und sogar der CTKC68000, ein Platinencomputer, wurde mit dem PCB-Programm auf dem Gepard entwickelt. Und es gab sogar eine Anschlussmöglichkeit von dem Platinencomputer an den Gepard. Das war praktisch so ein Gepard Lite um Pascal herumgestrickt, nicht um Modular 2 auf einem einen Platinencomputer und für relativ wenig Geld. Wenn man das Ganze aus Sammlersicht heute ansieht, dann kann man sagen, okay, es gab vorneweg natürlich auch nur 300 Geräte überhaupt. Und von denen sind selbst nicht mehr alle einsatzfähig, wenn es die denn überhaupt noch gibt. Es gibt kein einziges Exemplar in einem regulären Museum. Also zumindest das HNF hat keinen, das Technikmuseum hat keinen, Oldenburg hat keins, Stuttgart hat keins und im Ausland haben wir auch keinen gefunden. Ich hatte große Probleme, überhaupt ein lauffähiges Exemplar für die Ausstellung auszuleihen. Aber Stand 10, wer es noch nicht gesehen hat, wir haben ein lauffähiges Textsystem mit zwei Floppy-Laufwerken. Und ich habe das Gefühl, praktisch jedem Besitzer in Kontakt gewesen zu sein. Hier in dem Raum befindet sich sogar noch ein Besitzer eines Gepard, den ich jetzt kennengelernt habe. Und er hat noch einen Kollegen, der auch noch einen zweiten Gepard hat. Und meine Statistik bis dahin waren 7 Geräte, die ich kannte, 3 davon lauffähig, 2 davon nicht lauffähig. Die 2 stehen bei mir zu Hause, gehören aber nicht alle mir. Und bei 2, die mir unklar sind. Also ein sehr, sehr seltener Rechner. Falls sich jemand... Ist schon klar. Die ganzen digitalen Ressourcen, die ich gesammelt habe, werde ich bald auf meinem Blog zur Verfügung stellen, falls sich jemand dafür interessiert. Ich werde auch versuchen, Software zur Verfügung zu stellen. Und damit kommen wir schon zur vorletzten Slide, zur Zusammenfassung. Gepard Computer war eine Firma von Nerds, die für Nerds einen modularen, schnellen, 68000-basierten Computer anboten, der billiger als die Konkurrenz war. Das Betriebssystem wurde mit dem eigenen Modular 2 Compiler geschrieben, der das Herzstück der Software war. Und nach 300 verkauften Systemen wurde Gepard im Wesentlichen vom Atari ST vom Markt gefegt. Danach war die 68020 Variante noch einige Zeit der billigste 32-Bit-Computer, zumindest der mir bekannt war. Spielt aber auch keine Rolle, weil sonst niemand bekannt war und der auch keinen Fass in den Medien oder so generiert hätte. Und historisch wirkte die Gepard-Community etwas in der Atari ST-Community nach. Und zum Schluss will ich noch vielen Personen danken, die mir geholfen haben, die Hardware und Software auszuleihen oder zu scannen. Leute, die von Gepard Bescheid wissen, erkennen vielleicht einige der Namen. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Blog besucht. Es gibt noch keinen Eintrag zu Gepard, der kommt erst nach dem VCFB und dann wird es auch das erste Mal sein, dass er auf Englisch beschrieben ist. Vielen Dank. Fragen? Ja.
Ja, weil Sie die Situation anno 83 angesprochen haben. Ich glaube, es gab damals doch für den Massenmarkt schon den Sirius, der mit 16-Bit gelaufen ist, also sogar, ich glaube, konstruiert von Chuck Peddle. Und der war sogar, ich meine, Computer des Jahres zu der Zeit.
16-Bit heißt dann 86 natürlich. Aber ich weiß den Preis nicht, aber ich kann mir gut vorstellen, dass er nicht ganz billig war. Also Massenmarkt, PC-Massenmarkt, damals war der PC-Markt ja eher der Profimarkt und nicht so sehr der Heimanwendermarkt, würde ich mal sagen.
Ja, jetzt nochmal mit Mikrofon. Timo Eddix, Oldenburger Computermuseum. Als ich vor 11 Jahren das Museum gegründet habe, habe ich natürlich versucht, auch Gepard Computer zu uns zu bekommen und war auch einmal mit den Gründern essen, auch mit Thomas Tempelmann. Und ich hatte damals das Gefühl, dass die nicht besonders gerne über diese Zeit reden. Wie ist denn deine Erfahrung mit den Kontakten, die du jetzt für diese Recherche hattest? Das ist jetzt nicht so gut gelaufen für die und das war jetzt auch nicht deren Lieblingsthema. Und daher kommt es eben auch, dass wir bis heute im OCM keine Gepard Computer zeigen.
Daran liegt es nicht, dass ihr keinen Gepard habt. Es liegt daran, dass die beiden keinen Gepard haben. Also sowohl Thomas Schumann, der Geschäftsführer damals, als auch Thomas Himmelmann haben keinen Gepard mehr. Es ist aber völlig richtig, das ist, glaube ich, ein sehr typisches Thema für Start-ups, die gescheitert sind. und die so gescheitert sind, dass das eigenes Geld versenkt wurde, dass es natürlich viele schmerzhafte Erinnerungen an das Scheitern damals verursacht. Und ich glaube, zum Teil sind jetzt bei einigen Personen wieder so ein bisschen abgeflacht und die freuen sich, wieder ein bisschen so auch Kontakt wieder zu Leuten zu kriegen. Also gerade was Thomas Schumann angeht, der ist jetzt sehr offen. Ich habe mit ihm ein Telefoninterview geführt. Thomas Tempelmann, für ihn war es so eine Episode, denke ich, in seinem Leben, auch wenn er sie gerne zitiert. Aber es gibt natürlich ein oder zwei Leute, die sehr frustriert sind in der Richtung und von denen auch nichts zurückkommt. Aber ich glaube, es ist ganz natürlich in solchen gescheiterten Start-up-Geschichten. Noch mehr Fragen?
Also ich, jetzt, da du was recherchiert hast, möchte ich das wirklich gerne auch weiterverfolgen. Also wenn du Lust hast, das Thema mit uns weiter zu verfolgen, lass uns da was in Oldenburg mitmachen.
Schauen wir mal.
Ach, oh.
Gut, vielen Dank.
Dankeschön.